NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht die Atomdebatte in Politik und Wirtschaft. Auch die Hauptversammlung des Energiekonzerns RWE stand ganz unter dem Eindruck dieser Debatte, dazu auch der Kommentar. Außerdem im Programm die verzweifelte Situation der Menschen in der libyschen Stadt Misrata. Verbraucherschützer wollen gegen windige Geschäfte von Banken und Versicherungen vorgehen und Manuel Neuer wird seinen Vertrag bei Schalke nicht verlängern. Zunächst aber zur Hauptversammlung von RWE. Und die war ja schon im Vorfeld mit einer gewissen Spannung, ja bei der Konzernspitze wohl auch mit Anspannung erwartet worden. Schließlich muss der Energiekonzern nun doch etwas umdenken, seit die Bundesregierung nach dem Atomunglück in Japan ein Moratorium verhängt hat und mehrere Atomkraftwerke für 3 Monate stilllegen ließ. Unter ihnen auch der RWE-Meiler Biblis. RWE-Chef Jürgen Grossmann hält an der Kernenergie fest. Das hat die heutige Hauptversammlung einmal mehr deutlich gemacht. Einzelheiten aus Essen von Jörg Marksteiner.
Das haben die RWE-Aktionäre auch noch nicht erlebt. Noch keine Minute hatte RWE-Chef Jürgen Grossmann gesprochen. Da stand schon ein Personenschützer vor ihm. Atomkraftgegner hatten es in die Halle geschafft und unterbrachen seine Rede mit Trillerpfeifen und Zwischenrufen.
Wir von RWE stehen.
Abschalten, abschalten, das hatten auch etwa 200 Demonstranten vor dem Eingang gefordert. Nur durch eine enge Gasse, vorbei an Sitzblockaden und einem starken Polizeiaufgebot, gelangten die 6000 Aktionäre zur Hauptversammlung. Auch dort ging es in 40 Redebeiträgen stundenlang um die Atomkraft. Dabei musste sich der RWE-Chef von seinen Anlegern viel, zum Teil auch persönliche Kritik anhören. Sein vehementes Verteidigen der Atomkraft wird auch von den eigenen Aktionären, von einigen Kommunen, von Fondsgesellschaften, aber auch von den Kleinanlegern nicht mehr ohne weiteres unterstützt.
Ob man aus der Atomkraft hier von heute auf morgen aussteigen kann, das wage ich erstmal zu bezweifeln.
Es ist zwar klar, dass was jetzt passiert ist und was in Tschernobyl passiert ist, kann man nicht als Zukunftstechnologie ansehen.
Ich hoffe, dass der Atomausstieg kommt.
Wir kommen ohne Atomstrom nicht aus.
Ich bin ganz gespannt, ob es eine Wende geben wird oder ob alles so bleibt wie bisher, veraltet und klimaschädlich und gefährlich.
Äußerlich gab sich der RWE-Chef von der Kritik und den Zwischenrufen unbeeindruckt.
Wir betreiben Kernkraftwerke und dazu stehen wir.
Auch in der Sache bleibt Grossmann unnachgiebig. Ein übereilter Ausstieg aus der Atomkraft werde enorme Kosten verursachen, Arbeitsplätze gefährden und den Ausstoß von CO2 erhöhen, wenn wieder mehr Kohlekraftwerke ans Netz gehen. Außerdem werde ein schneller Atomausstieg die Energiewende verzögern, weil den großen Versorgern dann das Geld fehle, um Investitionen in erneuerbare Energiequellen zu bezahlen.
Und wir reden hier nicht von Peanuts, wir reden von einem dreistelligen Milliardenbetrag. Dieses Geld stammte bisher zumindest in Teilen aus Kernenergie und fossiler Erzeugung. Das weiß auch die Politik.
Der warf Grossmann vor, mit dem vorübergehenden Abschalten der Altmeiler vorschnell zu handeln. RWE hatte als einziger der großen Energieversorger gegen dieses Atommoratorium geklagt. Dafür schäme sie sich, sagte eine Aktionärin. Doch Grossmann meint, ihm sei keine andere Möglichkeit geblieben.
Diese Klage ist weder eine Kampfansage an die Politik, noch wollen wir Menschen brüskieren, die sich ernsthaft sorgen.
Die Klage sei juristisch nötig. Eine Abschaltung sei nur bei einer akuten Gefahrensituation erlaubt und die liege glücklicherweise nicht vor. Gleichwohl betonte Grossmann, dass er in Sachen Atomenergie gerne wieder ins Gespräch kommen möchte mit der Politik. Er sehe ein, dass es bei der Frage nach dem Ausstieg nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie schnell gehe.
Wenn es der feste Wille der Mehrheit der deutschen Bevölkerung und der sie vertretenen Politik ist, zukünftig auf Kernkraft zu verzichten, werden wir uns dem nicht verschließen. Es gilt klar, das Primat der Politik.
Jürgen Grossmann war das, der Chef von RWE. Wie nun ist sein Kurs in der Energiepolitik zu bewerten? Jürgen Döschner kommentiert.
Ist er wirklich so unbelehrbar, so starrköpfig, wie er den Eindruck macht? Oder ist selbst ein Jürgen Grossmann, der Vorstandschef nach Gutsherrenart, vielleicht doch fähig zur Einsicht, gar zur Umkehr? Jetzt im Angesicht einer Zäsur, wie Grossmann die Katastrophe von Fukushima selbst nannte? Das war die spannende Frage, die sich bestimmt nicht nur Aktionäre, sondern auch Kunden von RWE, aber auch viele Politiker und besorgte Menschen im Vorfeld der heutigen Hauptversammlung gestellt haben dürften. Und der Auftakt seiner Rede ließ in der Tat Hoffnung keimen. Es gebe Dinge, so Grossmann wörtlich mit Blick auf Fukushima, die zur Nachdenklichkeit und zur Überprüfung der eigenen Position anregen. Doch was dann folgte, war bekannt und ernüchternd. Wir betreiben Kernkraftwerke und wir stehen dazu. Die Bundesregierung handelt mit dem Moratorium nach dem Motto erst abschalten, dann prüfen. Die Klage dagegen ist richtig und im Sinne der Aktionäre. Und ein Ausstieg aus der Atomkraft treibt die Strompreise, gefährdet Klimaziele, Industrie und Arbeitsplätze. Von Nachdenklichkeit oder Überprüfung der eigenen Position keine Spur. Im Gegenteil. Grossmann verkündet in derselben Rede, dass der Konzern seine Investitionen in erneuerbare Energien in den kommenden Jahren nicht etwa ausbaut, sondern sogar kürzt. Von ohnehin dürftigen 1,4 Milliarden auf dann nur noch 1,2 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist offenbar der Beitrag von RWE zur Energiewende. Kürzung der Investitionen in erneuerbare Energien, angereichert mit Starrsinn und juristischen Drohgebärden. Bei so starkem Tobak gehen die vorsichtigen Versuche einer Annäherung an die Politik eher unter, die Grossmann an manchen Stellen seiner Rede noch untergebracht hat. Welchen Wert haben da noch Erklärungen zur Gesprächsbereitschaft in Richtung Berlin? Das ist kein Gesprächsangebot, sondern eine Provokation. Mit dieser Ausrichtung und diesem Vorstandschef wird es RWE nicht gelingen, den verloren gegangenen Gesprächsfaden mit der Politik wieder aufzunehmen. Nach der Rede des Vorstandsvorsitzenden gab es manch kritische Wortmeldung. Und auch im Aufsichtsrat und im Vorstand wird man sich Gedanken machen, ob Grossmanns Starrsinn die angemessene Reaktion auf die Diskussion über die Zukunft der Atomkraft nach Fukushima ist. Die heutige Hauptversammlung hat gezeigt, Jürgen Grossmann hat sich mit seiner Pro-Atom-Position verrannt und isoliert. In der Gesellschaft, gegenüber der Politik, ja selbst in der Branche. RWE und seine Anteilseigner sollten nun die Notbremse ziehen und sich von ihrem Dinosaurier an der Spitze trennen und den Konzern in eine andere Richtung steuern.
Für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info kommentierte Jürgen Döschner die Rede von RWE-Chef Jürgen Grossmann. Und auch er weiß, dass der Ausstieg aus der Atomenergie kommt, denn so will es die schwarz-gelbe Bundesregierung und hat deshalb zwei Kommissionen eingesetzt. Die eine soll die technischen Punkte klären, die andere ist die sogenannte Ethikkommission. Dort beraten Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirchen über die Möglichkeiten der sicheren Energieversorgung ohne Atomkraft. 3 Tage lang saßen die Mitglieder nun in Klausur zusammen. Näheres von Sabine Henkel.
Atomkraft diskutiert man am besten auf dem platten Land.
Um mal zu sehen, was Brandenburg alles an Schönheiten zu bieten hat.
Jedenfalls kein aktives Atomkraftwerk. Aber das würde Klaus Töpfer auch nicht unter Schönheit verbuchen. Dass er mit der Ethikrunde in Gut Liebenau diskutierte, hat einen anderen Grund. Ihre Ruhe wollten sie haben, um diesen ersten Beschluss zur Atomkraft zu formulieren.
Wir sagen, wir müssen so schnell wie möglich raus, ohne die Sozialverträglichkeit dafür zu opfern. Das ist die Herausforderung.
Der Ausstieg kostet Arbeitsplätze. Töpfer klopft auf den Tisch. Er will das bedenken. Wenngleich ihm klar ist, Beschlüsse fassen andere. Angela Merkel zum Beispiel. Aber auch die Kanzlerin ist nicht zugeschaltet in Liebenau.
Also ein Austausch mit Frau Merkel gibt es nicht.
Was Töpfer und seine Ethikrunde auch genau so wollen, selbstständig arbeiten.
Wir nehmen doch schon sehr ernst, was uns gesagt worden ist, ihr könnt dies so machen, wie ihr das für richtig hält.
Sie halten für richtig, Atomkraftwerke abzuschalten. Es geht für die Kommission nur um das Wie. Wie es nicht gehen soll, darauf legt sich Töpfer heute schon fest.
Das kann nicht gehen auf Kosten einer stärkeren Belastung des Klimas. Das kann nicht gehen in der Gefährdung von Arbeitsplätzen in der Wirtschaft. Das kann nicht geschehen dadurch, dass man sich mehr oder weniger selbst in die Tasche lügt und den Strom importiert, den man gerade bei uns nicht mehr erzeugen will.
Aber wie kann es dann gehen? Mit dieser Frage wird sich die Ethikkommission weiter beschäftigen. In der nächsten Woche diskutiert sie öffentlich, den ganzen Tag lang. Alles wird im Fernsehen übertragen. Töpfer findet das wichtig, damit die Bürger einbezogen werden, so wie es letztlich bei Stuttgart 21 war. Es soll ein Ausstiegsprozess vorgeschlagen werden. Wann kommt der Ausstieg, ist die Frage. Aber auf den Zeitpunkt wollen sich Töpfer und seine Mitstreiter nicht festlegen.
Sie überschätzen wirklich
die prophetischen Fähigkeiten der Vorsitzenden.
Die prophetischen Fähigkeiten der Vorsitzenden ist eine Überschätzung und die zweite auch dessen, was man in einer solchen Zeit wirklich seriös machen kann.
Ein seriöses Ergebnis der Ethikkommission soll Ende Mai vorliegen. Dann sind die anderen am Zug. Nicht in Brandenburg, im Kanzleramt, im Bundestag. Dort wird entschieden, Atomkraft, nein danke oder was.
Soweit der Bericht von Sabine Henkel über die Beratungen der Ethikkommission zum Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland. Angesetzt wurden diese Beratungen ja infolge der Atomkatastrophe in Japan. Nach wie vor versuchen Arbeiter, die Atomruine in Fukushima zu sichern und Wasser abzupumpen und riskieren dabei ihr Leben. Die Regierung versucht unterdessen, die Zone rund um Fukushima noch stärker abzuriegeln. Nils Kinkel schildert wie.
Direkt aus dem Vorzimmer der Regierung meldet sich jeden Abend eine Frau im japanischen Radio und kündigt die neuen Informationen zur Erdbebenkatastrophe an. Als erstes stellt sie dabei den wichtigsten Mann vor, Krisenmanager Yukio Edano. Guten Abend, ich bin der Leiter des Kabinetts. Dann informiert Edano die Hörer im Radio über die Gesundheitsgefahr durch die Atomkatastrophe. Die jüngere Generation bekommt die Regierungsnachrichten über das Internet oder durch den Kurznachrichtendienst Twitter direkt aufs Handy. Für die ältere Bevölkerung werden Plakate geklebt. Und trotzdem reicht die Aufklärungskampagne nicht aus. Immer wieder durchbrechen Flüchtlinge die Absperrungen auf der Suche nach Erinnerungen, Fotos, Tagebücher, Familienschmuck oder auch persönliche Kleidungsstücke, die bei der Evakuierung zurückgeblieben sind. Die japanische Regierung hat wenig Verständnis für die Rückkehr in die Sperrzone rund um Fukushima und will das Gebiet jetzt abriegeln. Wir sind sehr besorgt über die Gesundheit und die Sicherheit der Bewohner. Deshalb haben wir ja die Evakuierung angeordnet. Natürlich verstehen wir auch, dass bei der Räumung persönliche Dinge vergessen wurden. Deshalb wollen wir Besuchstermine organisieren. Die Leute müssen aber Geduld haben. Ob die japanische Regierung die Zone tatsächlich per Gesetz abriegelt, das wird Ministerpräsident Kan morgen bei seinem Besuch in der Krisenregion entscheiden. Die Polizei hatte bis Anfang der Woche rund 3.500 Häuser in dem Sperrgebiet durchsucht. Rund 60 waren trotz der Gesundheitsgefahr noch bewohnt. Manche Rückkehrer können den Geruch der muffigen Turnhalle in den Notunterkünften nicht mehr ertragen. Sie setzen sich lieber dem Strahlenrisiko aus. Demnächst könnte aber die Polizei klingeln und eine Zwangsräumung anordnen. Die Polizei darf auf Streife gehen im Sperrgebiet, um die Zone abzusichern. Das hat auch sicher Vorteile für die Sicherheit der Menschen. Davon können wir profitieren. Besorgt meldete sich heute auch ein Arzt, der rund 90 Arbeiter in dem Atomkraftwerk befragt hatte. Die Helfer zeigen erste Anzeichen einer Depression und Erschöpfung. Zu groß ist der Erfolgsdruck der Öffentlichkeit. Gleichzeitig machen sich die Angehörigen wegen der hohen Radioaktivität Sorgen. Bei TEPCO-Mitarbeitern in Fukushima wurden Krankheiten wie Bluthochdruck, Erkältungen und sogar Fieber festgestellt. Nach ihrer Schicht in der Atomruine werden die Helfer erst gereinigt, dann gehen sie zum Essen und Schlafen in eine Turnhalle, nur 10 Kilometer entfernt von dem beschädigten Atomkraftwerk. Inzwischen gibt es sogar 3 Mahlzeiten am Tag. Mal kommt das Essen aus der Dose, mal gibt es aufgebrühte Trockennahrung. Rund 80% der Mitarbeiter wohnen eigentlich in dem Sperrgebiet rund um Fukushima. In 6 bis 9 Monaten will die japanische Regierung anhand der Messungen entscheiden, ob die Bewohner in dieser Gegend überhaupt wieder leben dürfen. Das hängt auch davon ab, wie erfolgreich die Sanierung der zerstörten Anlage verläuft. Zumindest heute gab es keine weiteren unangenehmen Überraschungen.
Zunehmend verzweifelt sind die Zivilisten in Libyen, vor allem in der belagerten Stadt Misrata. Frankreich will nun noch mehr Luftangriffe fliegen gegen die Truppen von Muammar Gaddafi. Das erklärte Frankreichs Präsident Sarkozy nach einem Treffen mit Rebellenführer Jalil. Doch das reicht den Gegnern Gaddafis nicht. Hans-Michael Ehl berichtet.
Die Rufe der Rebellen nach mehr Unterstützung durch die Anti-Gaddafi-Allianz werden immer lauter. Der Einsatz von Bodentruppen sei unumgänglich, so Rebellenvertreter aus der weiterhin hart umkämpften Hafenstadt Misrata. Zwar haben Frankreich, Italien und Großbritannien inzwischen bestätigt, dass sie Militärberater in die Rebellenhochburg Benghazi geschickt haben oder schicken wollen. Für den von den Rebellen gewünschten Einsatz von Bodentruppen gibt es in der Allianz bisher aber noch keine Unterstützung. Auch Bundesaußenminister Guido Westerwelle, der sich bei einem Treffen der EU-Außenminister mit dem Golfkooperationsrat in Abu Dhabi äußerte, lehnte den Einsatz von Bodentruppen ab. Ein solcher Einsatz sei durch die UN-Resolution zum Schutz der Zivilbevölkerung nicht gedeckt. Westerwelle drängte allerdings darauf, die Bemühungen um eine politische Lösung des Konflikts zu verstärken. In der Hafenstadt Misrata gehen die Kämpfe zwischen Rebellen und Gaddafi-Truppen unvermindert weiter. Bei einem Rebellenangriff auf eine Fahrzeugkolonne der Gaddafi-Truppen sollen bis zu 100 Gaddafi-Anhänger getötet worden sein. Mindestens 2 Schiffe mit Nahrungsmitteln und medizinischer Ausrüstung haben heute den Hafen von Misrata erreicht. Die Internationale Organisation für Flüchtlinge, die mit einem der Schiffe Flüchtlinge in die ostlibysche Stadt Benghazi bringen will, bestätigte, dass neben der britischen auch die deutsche Regierung eine weitere finanzielle Unterstützung der Hilfsaktionen in Aussicht gestellt habe.
Alle müssen sparen, aber die Europäische Union will im kommenden Jahr knapp 5% mehr ausgeben als bisher. Warum? Nun, es gehe einfach nicht anders. Das sagt der verantwortliche Haushaltskommissar. Einsleiten dazu nun aus Brüssel von Wolfgang Landmesser.
Sparen will der EU-Haushaltskommissar schon, aber richtig viel Luft habe er nicht, machte Janusz Lewandowski deutlich. Denn jetzt, gegen Ende der laufenden Förderperiode, kommen die Anträge aus den Mitgliedsländern reingeflattert für die Projekte in den strukturschwachen Regionen. Dieser Anstieg sei ganz normal und zur Zahlung sei die Behörde vertraglich verpflichtet.
Now we have the peak of the payments. These are the legal obligations.
Gleichzeitig will die Kommission ihren Sparbeitrag leisten. Für 2012 hat Lewandowski seiner Behörde eine Nullrunde verordnet. Keine Ausgabensteigerungen, keine neuen Stellen. Damit handelte es sich beim Budget 2012 nicht um das übliche Verfahren, sondern um einen ausgewogenen Ansatz.
Our budget 2012 is not business as usual. Here is the one part of this balanced approach.
Aber die Verwaltungsausgaben betragen nur rund 6% des Haushalts. Unter dem Strich müsse das Budget trotzdem um knapp 5% wachsen. Damit würden Brüssel im kommenden Jahr etwa 130 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Zum Vergleich, über 300 Milliarden umfasst der Bundeshaushalt in diesem Jahr. Aber die Gelder aus Brüssel seien gut angelegt, meint der polnische Haushaltskommissar. Wo immer möglich, habe er Mittel umgesteuert in Programme, die dem Wirtschaftswachstum in den Mitgliedsländern dienen. So stünden im Haushalt 2012 mehr Mittel für Forschung und Entwicklung bereit. Dagegen seien weniger effektive Programme zusammengestrichen worden. Normalerweise werden bei Haushaltskrisen Forschungs- und Entwicklungsausgaben als erstes gekürzt. Wir stocken die entsprechenden Fonds dagegen auf und ersetzen damit in gewisser Weise die geringeren Ausgaben der Mitgliedsländer in diesem Bereich. In den kommenden Monaten muss der Haushaltskommissar mit dem EU-Parlament und den Mitgliedsländern über seinen Budgetentwurf für 2012 verhandeln. Die vorgesehene Steigerung für den Haushalt 2011 hatten die Staats- und Regierungschefs im vergangenen Jahr auf knapp 3% gekürzt. Langfristig wollen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und andere sogenannte Nettozahler den EU-Haushalt einfrieren. Nicht stärker als die Inflation sollen die Brüsseler Ausgaben dann steigen. Zum Showdown kommt es bei den Verhandlungen für den nächsten Finanzrahmen. Im Finanzrahmen sind die Ausgaben für den Zeitraum zwischen 2014 und 2020 festgelegt und wo die Schwerpunkte des EU-Haushalts künftig liegen. Auch wie der Haushalt künftig finanziert wird, ist ein Thema. Das EU-Parlament wünscht sich in Zukunft eine direkte Finanzierung aus Steuern. Ein gewisser Prozentsatz der in den Mitgliedsländern erhobenen Mehrwertsteuer oder der geplanten Finanztransaktionssteuer würde dann direkt nach Brüssel fließen. Derzeit stammen über 3/4 der EU-Finanzmittel aus den nationalen Haushalten, gemessen an der jeweiligen Wirtschaftskraft des Landes. Auch Haushaltskommissar Lewandowski unterstützt die Idee der sogenannten Eigenmittel. Den Gegenwind aus den Hauptstädten hat er schon zu spüren bekommen.
It has to be done in a very cautious way.
Das muss auf sehr vorsichtige, unprovokative Weise geschehen. Denn nachdem ich fast alle Mitgliedsländer besucht habe, weiß ich, wie sensibel das Thema ist. Wir haben vollen Respekt vor der Haushaltssouveränität der Länder. Für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble etwa ist die EU-Steuer derzeit überhaupt kein Thema. Dennoch will die Kommission Ende Juni ihren Vorschlag für eine eigene Finanzquelle präsentieren.
Banken und Versicherungen gelten gemeinhin als seriös. Dass etliche Vertreter der Finanzbranche aber nicht seriös vorgehen, ist uns in den letzten Jahren sehr klar geworden. Und für die betroffenen Kunden war das mehr als schmerzlich, wenn sie zum Beispiel falsch beraten wurden. Aber damit soll nun Schluss sein. Mit der Initiative Finanzmarktwächter wollen die Verbraucherzentralen gegen unlautere Geschäfte vorgehen. Näheres von Christian Beckmann.
Täuschen, tarnen und vertuschen ist offenbar noch oft genug angesagt, wenn die Banken Finanzprodukte verkaufen. Folgt man der Verbraucherberatung, dann werden in einer Vielzahl von Fällen nicht einmal die einfachsten gesetzlichen Vorgaben erfüllt, um die Bankkunden beim Erwerb von Finanzprodukten, beispielsweise für ihre Riester-Rente, über Verwaltungskosten, Provisionen und andere Abschläge aufzuklären.
Es gibt eine Menge Produkte, da sind die Kosten so hoch für Provisionen, für die Banken, für die Versicherungen,
dass viel zu wenig für die Altersvorsorge hängen bleibt.
Beklagt Gerd Billen, Vorstand des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen. Hunderte von Millionen Euro landeten nicht bei der Altersvorsorge, sondern in den Kassen von Banken und Versicherungen. Zudem würden immer noch völlig untaugliche Produkte den Kunden angedreht. Auch die gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsprotokolle ließen die Kunden meist im Dunkeln.
Diese Beratungsprotokolle werden mit Textbausteinen gefüllt. Es wird gar nicht auf die individuelle Situation eingegangen. Deswegen müssen Verbraucher einfach wissen, wer eine Bank betritt, wird nicht beraten, sondern sitzt einem Verkäufer gegenüber.
Das Gleiche gilt auch für die sogenannten Produktinformationen zu den Finanzangeboten. Quasi Beipackzettel wie bei Arznei. Auch sie seien oft genug alles andere als erhellend. So müsste beispielsweise erkennbar sein,
ob die Banken offenlegen, welche Provisionen sie kassiert haben für den Verkauf von Immobilienfonds, von Investmentfonds und so weiter.
Mit einer Initiative Finanzmarktwächter wollen die Verbraucherberatungsstellen die Aufklärung verstärken und der Finanzwelt intensiver auf die Finger gucken. So sollen die Kunden mit Musterbriefen die fehlenden Informationen anfordern. Gleichzeitig soll eine Auswertung von Produktinformationen Finanzprodukte vergleichbar machen und seriöse von unseriösen Banken trennen.
Je nach den Ergebnissen müssen wir und werden wir dann die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die Aufsichtsbehörde, einschalten, weil wir sagen, es sind eben nicht nur Einzelfälle, wo die Verbraucher an der Nase herumgeführt werden, sondern es ist ein Massenphänomen.
Um dies alles besser leisten zu können, müssten die Beratungsstellen finanziell besser ausgestattet werden. Nordrhein-Westfalen ginge hierbei voran, lobt Billen. NRW hat die Mittel für die Beratungsstellen aufgestockt. Grundsätzlich gäbe es aber zu wenig Berater für die ratsuchenden Menschen. Eine Fehlinvestition oder verschenktes Geld sei in vielen Fällen fatal für die Lebenssituation, besonders von Familien und älteren Menschen. Der Verbraucherschutz hätte hier deshalb eine immens wichtige Funktion.
Der Jubel war groß am Abend des 27. März in Baden-Württemberg. Grün-Rot soll die neue Landesregierung sein. Die Verhandlungen über die Koalitionsbildung laufen, aber immer wieder wurde heftig gestritten um das Bahnprojekt Stuttgart 21 und die Frage, soll es eine Volksabstimmung geben über die Verlegung des Bahnhofs unter die Erde und den Anschluss an die geplante Schnellbahntrasse nach Ulm. Nun offenbar ist man da wirklich einen deutlichen Schritt auf zugegangen. Es gibt eine Einigung. Aus Stuttgart, Christoph Zehentner.
Fast in letzter Minute einigten sich die Verhandlungsführer von Grünen und SPD doch noch darüber, wie sie mit dem Streitthema Stuttgart 21 umgehen. Eine Volksabstimmung soll über das Projekt entscheiden, so die Verhandlungsführer, der Grüne Winfried Kretschmann und der Rote Nils Schmid. Spätestens im Oktober sollen die Baden-Württemberger über das Projekt entscheiden, und zwar ausschließlich darüber, ob sich das Land tatsächlich beteiligt an den Kosten für den umstrittenen Untergrundbahnhof. Vor dieser Volksabstimmung aber soll ein transparenter Stresstest die Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 und die tatsächlichen Baukosten ermitteln, so Grüne und SPD. Sollte sich dabei aber herausstellen, dass das Projekt teurer werde als 4,5 Milliarden Euro, werde das Land Baden-Württemberg sich auf keinen Fall an zusätzlichen Kosten beteiligen. Von der Bahn erwarte man, dass sie bis zur Volksabstimmung den Bau von Stuttgart 21 stoppe und auch keine weiteren Aufträge vergebe. Die Volksabstimmung solle das gespaltene Land Baden-Württemberg befrieden, hoffen Grüne und SPD. In den nächsten Tagen werden beide Verhandlungspartner weiter an dem Koalitionsvertrag basteln. Fertig werden soll er in der Woche nach Ostern. Am 12. Mai soll der Landtag Winfried Kretschmann dann zum ersten grünen Ministerpräsidenten Deutschlands wählen.
Ja, der Streit um Stuttgart 21 ist also beigelegt zwischen Grünen und SPD in Baden-Württemberg, Christoph Zehentner berichtete. Und bei dieser Landtagswahl am 27. März gab es ja einen ganz großen Verlierer, nämlich die Linkspartei. Die ist nicht im künftigen Landtag vertreten, genauso wenig wie in Rheinland-Pfalz, wo am gleichen Abend gewählt wurde. Und die Misserfolge bei diesen beiden Landtagswahlen, die lasten schwer auf der Linkspartei, die ja so ganz anders sein wollte. Entsprechend groß war der Streit, der danach ausbrach. Es ging um die Führung, um eine Personaldebatte, die daraufhin entbrannt ist, mit zum Teil Schlägen weitaus unter die Gürtellinie. Doch damit sollte nun Schluss sein mit der Selbstzerfleischung. Der Führungsstreit sollte heute auf einer Sondersitzung beigelegt werden. Aus Berlin Jochen Zierhut.
Die parteiinterne Debatte war bis hin zur öffentlichen Beleidigung eskaliert. Nun hat der geschäftsführende Parteivorstand das Ende der Führungsdiskussion per Beschluss verfügt. Parteichef Klaus Ernst:
Wir waren uns einig, dass die Personaldebatten, die wir uns in der letzten Zeit geleistet haben, äußerst schädlich waren für die Partei und für die weitere Entwicklung. Deshalb haben wir auch dort vereinbart, damit aufzuhören.
Er und die Co-Vorsitzende Gesine Lötsch sehen keinen Grund für einen Rücktritt. Lötsch wörtlich:
Ich kann Ihnen ganz einfach sagen, was uns im Amt hält. Wir sind gewählt worden auf einem Parteitag.
Und zwar bis Frühjahr 2012. Und die Botschaft an die Landesverbände: keine Debatte mehr über das Führungspersonal. Das erwarte man von allen Verantwortungsträgern in der Partei, heißt es in einer Vorstandserklärung. Lötsch räumte ein, die Partei ist in einer komplizierten Situation. Man müsse zu einer vernünftigen Arbeitsatmosphäre zurückkehren. Das Vorsitzenden-Duo will jetzt die inhaltliche Debatte um das neue Programm für den Parteitag im Herbst voranbringen.
Wir haben aber große Einigkeit darüber, dass der Kern linker Politik soziale Gerechtigkeit und konsequentes Friedensengagement überhaupt nicht zur Disposition steht.
Aber wir haben uns auch gesagt, dass natürlich eine Debatte notwendig ist über den künftigen Kurs der Partei.
Zurückgenommen wurden die Rücktrittsforderungen gegen den umstrittenen Schatzmeister Raju Sharma, der Parteichef Ernst mit den Worten "Klappe halten" scharf kritisiert, in der Sitzung dann seine Wortwahl aber bedauert hatte.
Also das war nicht einfach nur ein allgemeiner Appell, Leute, jetzt habt euch alle lieb und seid friedlich miteinander, sondern wir haben auch unterschiedliche Diskussionskulturen und Motive offen angesprochen.
Über das Parteiprogramm wird zwischen Realpolitikern und linken Fundamentalisten bis zum Herbst noch gestritten werden. Und auch das Ende der Führungsdiskussion wird nicht einfach per Beschluss zu bestimmen sein, jedenfalls nicht an der Basis. Eine wichtige Bedeutung für die Zukunft des Führungsduos Lötsch-Ernst haben die Bürgerschaftswahlen in Bremen am 22. Mai. Die gut zu bestehen, so Lötsch selbst, sei eine entscheidende Herausforderung für die Partei. Sie spricht nicht von sich selbst. Denn Bremen war das erste westdeutsche Bundesland, in dem die Linke in ein Landesparlament eingezogen war.
Soweit Jochen Zierhut aus Berlin. Wenn ein 25-Jähriger seit 1991 Mitglied in einem Fußballverein ist, dann zeugt das von großer Weitsicht und Optimismus seiner Eltern und auch Großeltern. Aber den Mann, um den es nun geht, das ist ja nicht irgendeiner, das ist Manuel Neuer. Der ist, wie gesagt, seit mehr als 20 Jahren Mitglied bei Schalke 04. Seit 2006 ist er die Nummer 1 im Tor der Gelsenkirchener. Aber nun wird es hart und düster für die Königsblauen, denn Manuel Neuer hat heute bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Was heißt das nun für den Verein, für den Nationaltorwart? Wo geht er hin? Wird er etwa doch zu Bayern München gehen? Einzelheiten dazu von Kerstin Hermes.
Tränen füllten immer wieder seine Augen. Die sonst so feste Stimme versagte.
Ich wollte nur offen und ehrlich sein. Für mich war es auch nicht einfach.
Mehrmals musste sich Manuel Neuer sammeln, bevor er weitersprechen konnte.
Ich möchte einfach eine Veränderung in meiner Fußballerkarriere erstmal haben. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte einen neuen, großen Schritt machen. Und ja, ich habe 20 Jahre in diesem Verein gespielt. Ich habe dem Verein alles zu verdanken.
Als Manuel Neuer 4 Jahre alt war, hatte ihn sein Opa als aktives Mitglied auf Schalke angemeldet. Am 1. März 2011 feierte er sein 20-jähriges Jubiläum. Manuel Neuer steht für Schalke wie kaum ein anderer. Der Verein verliert sein Gesicht, bedauert auch Trainer Ralf Rangnick.
Viel mehr, als wir versucht haben, in den letzten 3-4 Wochen noch mal eine Überzeugungsarbeit zu leisten, geht nicht. Und als Manuel uns jetzt in den letzten Tagen dann über seinen Entschluss informiert hat, da mussten wir das zwar mit großer Trauer, aber dennoch zunächst mal akzeptieren, respektieren.
Wie erwartet hat Bayern München bereits Kontakt zu Schalke aufgenommen. Es ist bislang der einzige Verein. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Schalke-Manager Horst Held um ein Gespräch gebeten.
Wir wissen, dass wir den weltbesten Torhüter im Tor haben und dass wir ein Vertragsverhältnis bis 30.06.2012 haben. Und wir werden uns darüber Gedanken machen, ob wir Verhandlungen zulassen, ob es Gespräche geben wird. Wir werden das intern miteinander besprechen. Und wenn wir dann wieder was zu vermelden haben, dann werden wir uns vielleicht wieder hier treffen.
Einen Plan B, das heißt eine Nachfolgelösung, gibt es deshalb angeblich noch nicht.
Kerstin Hermes war das. Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Studio war Gertrud Sterzlich. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend.